HR Info. Netzwelt.
Das Netz vergisst nichts, das ist eine Binse. Was irgendwann mal irgendwo im Netz landete, das bleibt da auch. Dafür sorgen gewaltige Datenbanken und unter anderem Suchmaschinen wie Google oder Bing, die rund um die Uhr das Netz durchwühlen und ja, wie so ein gigantischer Staubsauger alles aufsaugen und indizieren, was sie da so finden. Nun ist es aber so, dass jeder von uns mal gerne das ein oder andere aus der persönlichen Vergangenheit vor fremden Augen verbergen möchte. Zumindest das, was im Netz über uns zu finden ist oder wenigstens die Hinweise darauf, wo es ist. Dafür wurde in der Europäischen Union das Recht auf Vergessenwerden geschaffen. So viel zur Theorie. In der Praxis erweist sich das als schwierig. Warum das so ist, will ich heute in HR Info Netzwelt herausfinden. Mein Name ist Udo Langenohl. In dieser Woche hatte es der Bundesgerichtshof in Karlsruhe mit zwei Fällen zu tun, die sich mit dem Recht auf Vergessenwerden beschäftigen. Mit Christian Solmecke will ich nun klären, worum es da ging und was eines der beiden Urteile für uns als Nutzer im Netz zu bedeuten hat. Christian Solmecke ist Anwalt für Medienrecht und Datenschutzrecht in Köln. Herr Solmecke, worum ging es denn in diesen beiden Fällen, die verhandelt wurden?
Der Bundesgerichtshof hat zunächst mal einen Fall verhandelt, in dem der ehemalige Chef einer Wohlfahrtsorganisation große Gelder in den Sand gesetzt haben soll. Und dieser Chef der Wohlfahrtsorganisation wollte die jahrealten Zeitungsberichte darüber nicht mehr bei Google gefunden haben. Darüber hinaus ging es noch um ein Ehepaar, welchem auf einer Internetseite Betrug vorgeworfen worden ist. Und dieses Ehepaar hat verlangt, dass Google Links zu der Internetseite rausnimmt, weil sie nämlich selbst gar keine Betrüger seien. Und hier hatte der Bundesgerichtshof die schwierige Frage zu klären, wer muss hier eigentlich die Beweisführung machen, Google oder das Ehepaar?
Im Fall des Geschäftsführers eines Regionalverbandes aus Mittelhessen hatte die erste Vorinstanz, das Landgericht in Frankfurt, die Klage abgewiesen. Das Oberlandesgericht als nächste Instanz entschied dann, dass Google nicht generell untersagt werden dürfe, ältere negative Presseberichte über diesen Mann in der Trefferliste anzuzeigen. Dem hat sich nun der BGH angeschlossen. Hat Sie das überrascht?
Eigentlich hat mich das nicht überrascht. Der Bundesgerichtshof ist hier den Vorinstanzen gefolgt und hat eine Einzelfallentscheidung getroffen. Er musste also schauen, ob das öffentliche Interesse an der Information, dass hier ein ehemaliger Chef einer Wohlfahrtsorganisation Gelder nicht gut verwaltet hat, so groß ist, dass weiterhin die Information im Internet bleiben muss. Und das Ganze musste abgewogen werden mit den Interessen des Geschäftsführers, der sagt, ich möchte in meiner Persönlichkeit frei sein und ich möchte nicht gestört werden. Und da hat der Bundesgerichtshof in der Abwägung letztlich gesagt, hier ist so ein gravierender Vorfall gewesen, dass auch viele Jahre später noch immer ein Anspruch der Öffentlichkeit auf Information darüber besteht. Das kommt jedenfalls jetzt noch nicht wieder raus aus Google. Das kann sich in 10 Jahren ändern, aber im Moment beurteilt der Bundesgerichtshof die Sachlage so wie die Vorinstanzen. Und das verwundert mich nicht, denn das ist etwas, zu so einer Entscheidung kann man schon kommen.
Wie lautet denn überhaupt die gesetzliche Regelung zum Vergessenwerden im Detail?
Ja, das Recht auf Vergessenwerden, das ist ja seit 2018 in der Datenschutzgrundverordnung normiert. Und da steht vereinfacht gesagt drin, dass jeder ein Recht darauf hat, dass seine personenbezogenen Daten wieder gelöscht werden. Es sei denn, es besteht ein gesteigertes Interesse der Öffentlichkeit an diesen Daten. Das heißt, immer muss eine Abwägung vorgenommen werden. Ich selbst habe erstmal das Recht, dass meine Daten rauskommen. Aber wenn ich beispielsweise jemanden betrogen habe, dann hat die Öffentlichkeit ein Interesse daran, das zu erfahren. Da müssen die Daten auch noch drin bleiben. Vereinfacht gesagt kann man sagen, je prominenter der Fall war oder je prominenter ich selbst bin, umso schwieriger wird es sein, die Informationen wieder rauszubekommen. Und auch Informationen, die erst vor kurzem passiert sind oder Geschehnisse, die vor kurzem passiert sind, kommen nicht so schnell raus wie sehr alte Geschehnisse. Das sind sozusagen die beiden Abwägungsregeln, die man hier heranziehen kann, wenn man diesen Artikel 17 der Datenschutzgrundverordnung auslegen möchte.
Nun hat der Bundesgerichtshof zum ersten Mal auf der Grundlage der Datenschutzgrundverordnung entschieden. Hat dieses Urteil nun deshalb eine andere Qualität als ähnlich gelagerte Fälle zuvor?
Der BGH hat selber für sich entschieden, dass er gar nichts Neues entschieden hat, weil er eigentlich nur einer Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gefolgt ist. In der Sache hat er allerdings schon zum allerersten Mal diese neue Norm aus der Datenschutzgrundverordnung angewandt. Insofern meine ich persönlich schon, dass der BGH hier ein wegweisendes Urteil getroffen hat. Spannend ist auch noch die zweite Entscheidung, die der Bundesgerichtshof an dem gleichen Tag getroffen hat, zu der Fragestellung, wer muss eigentlich was beweisen, wenn behauptet wird, auf einer Internetseite stünden unwahre Tatsachen. Muss also da Google irgendwie eine Art Mini-Richter spielen oder muss ich als Betroffener erstmal versuchen, gegen die Webseite, die da angeblich was Illegales über mich verbreitet, vorzugehen? Diese Frage hat der BGH nicht geklärt, sondern dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt. Aber da bin ich sehr gespannt, wie das Ergebnis in einigen Monaten dort lauten wird.
Herr Solmecke, was bedeutet das denn für uns Nutzer, für alle, die sich jetzt so jeden Tag im Netz bewegen? Wenn ich bei Google per Suchanfrage alte Foreneinträge wiederfinde, in denen ich ja vielleicht mit Falschbehauptungen verunglimpft werde und die beispielsweise meine persönliche Integrität in Frage stellen, kann ich die Suchergebnisse dann einfach so löschen lassen?
Naja, ich kann nicht nur Suchergebnisse löschen lassen, wenn ich irgendwo verunglimpft werde, sondern eigentlich kann ich alles löschen lassen, was mir nicht passt über meine Person. Ich könnte sogar die Informationen möglicherweise löschen lassen, dass ich vor 10 Jahren mal Mitglied in einem Schützenverein war, wenn ich das heute halt nicht mehr dort lesen will. Denn das ist eine Person über mich und ich habe einen Anspruch darauf, dass das rauskommt aus diesen profilbildenden Suchmaschinen. Denn man muss ja nur den eigenen Namen eingeben und schon hat man ein ganzes Profil gebildet. Ein Cluster zu der eigenen Person hat bestimmt jeder schon mal selber gemacht, dass man sich selber gesucht und gegoogelt hat. Und dann wundert man sich, was da für Informationen zusammengetragen werden. Und theoretisch hat man einen Anspruch darauf, dass Google all diese Informationen, all diese Links und Snippets wieder löscht, sofern nicht ein öffentliches Interesse an den Informationen besteht. Wenn ich also dort nur die Information habe, dass ich mal Mitglied in einem Schützenverein war und ich auch keine Genehmigung für die Veröffentlichung der Information gegeben habe, dann muss Google das löschen. Wenn ich aber im gleichen Schützenverein die Meisterschaft gewonnen habe oder irgendeinen Vogel abgeschossen habe und das meinetwegen vor 3, 4 Jahren war, dann habe ich kein Recht darauf, dass das wieder rauskommt, denn dann habe ich mich selbst ein Stück weit in die Öffentlichkeit begeben, habe an dem Wettbewerb teilgenommen und dann besteht auch ein Interesse der Allgemeinheit daran, herauszufinden, na, wer hat denn den Wettbewerb damals gewonnen? Wenn ich natürlich verunglimpft werde auf einer Webseite, dann habe ich immer ein Recht, dass diese Informationen rauskommen. Das Recht habe ich schon auch vor der Datenschutzgrundverordnung gehabt. Das gleiche gilt für unwahre Tatsachenbehauptungen. Hier ist noch die Frage offen, wer muss beweisen, dass diese Tatsachen, die da möglicherweise auf einer Webseite veröffentlicht worden sind, unwahr sind? Muss ich das beweisen als Betroffener oder muss Google irgendwelche eigenen Recherchen anstellen? Der Bundesgerichtshof hat jetzt dem Europäischen Gerichtshof die Frage gestellt, ob ich als Betroffener vielleicht erstmal gegen die Webseite vorgehen muss, die da etwas Unwahres über mich behauptet und dass Google das dann noch so lange stehen lassen kann. Aber das wird erst der Europäische Gerichtshof beantworten, wie dieses schwierige Spiel von unwahren Tatsachen und Verlinkungen darauf in Suchmaschinen zu behandeln ist.
Eine der ältesten Binsen, Herr Solmecke, besagt ja, Recht haben ist das eine, Recht bekommen das andere. Forderungen gegenüber Google durchzusetzen gilt als schwierig, als problematisch. Ist das wirklich so?
Nee, das würde ich so nicht unbedingt sagen. Es ist tatsächlich so, dass wir in der Kanzlei so 10 Löschanfragen pro Woche bekommen. Also Menschen, die gerne Informationen über sich nicht mehr bei Google haben wollen. Und zusammen mit diesen Mandanten füllen wir dann ein Formular aus, was Google anbietet. Das kann auch jeder selber machen. Man muss dann nur das Formular wirklich ordentlich ausfüllen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass Google in etwa 50% der Fälle freiwillig die Links löscht. Dann sieht Google ein, dass dort Fehlinformationen verlinkt worden sind oder dass kein öffentliches Interesse an der Information besteht. Und in den anderen 50% muss man Google verklagen. Das machen die Mandanten dann auch, wenn sie eine Rechtsschutzversicherung haben. Und das ist auch durchaus erfolgreich, wenn man den entsprechenden Fall dazu hat. Also oftmals vertut sich Google auch oder prüft vorher nicht richtig. Dann kann man auch eine entsprechende Klage einreichen. Haben wir auch schon sehr, sehr oft gemacht.
Gesetzt den Fall, Google reagiert nun auf mein Ersuchen, wirft diese Links raus. Dann finde ich sie aber garantiert bei anderen Suchmaschinen nach wie vor. Was mache ich denn da?
Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Ich muss gegen jede einzelne Suchmaschine vorgehen. Das heißt, ich habe die Informationen dann aus Google raus. Die Information selbst bleibt ja noch auf der Seite des Mediums, zum Beispiel der Zeitung, die Information ursprünglich mal veröffentlicht hat. Und andere Suchmaschinen haben die dann trotzdem noch drin. Das heißt, ich muss eigentlich von Suchmaschine zu Suchmaschine tingeln und dort über Löschung beantragen. Ziemlich mühselig, aber ich meine, über 90% der Menschen suchen Google und damit ist die Information schon weitestgehend raus. Wenn ich bei Google raus bin, werde ich eigentlich kaum noch gefunden.
Gucken wir mal auf die Inhalte selbst, Herr Solmecke. Gehen wir mal davon aus, mir gelingt es, die Verlinkung löschen zu lassen. Dann bleiben aber die Inhalte, bleiben wir mal bei den Foreneinträgen, die ich da vorhin erwähnt habe, immer noch da. Wie kriege ich die denn aus dem Netz raus?
Ja, hier kommt es darauf an, was das für Inhalte sind. Wenn das Presseberichte sind, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wahr waren und keine unwahren Tatsachenbehauptungen, wie man sie manchmal in Foren findet, dann bleiben die Inhalte zunächst mal auf der ursprünglichen Seite und können auch auf dieser Seite noch nachgelesen werden. Sie können dann eben nur nicht mehr gefunden werden. Bei unwahren Tatsachenbehauptungen sieht das anders aus. Da habe ich natürlich auch die Möglichkeit, gegen die Seite selbst vorzugehen.
Erstreckt sich denn dieses Recht auf Vergessenwerden auch beispielsweise auf Bilder- und Videosuchmaschinen? Das kann ja ganz schnell mal was Kompromittierendes sein, was man da finden kann, für das ich vielleicht gar nicht die Quelle war oder bin.
Ob sich das Recht auf Vergessenwerden auch auf Bildersuchmaschinen erstreckt, das hat der Europäische Gerichtshof jetzt zu entscheiden, denn der BGH hat diese Frage dem EuGH vorgelegt. Hintergrund ist, dass die Suche nach einem Namen und dem ausgegebenen Bild dazu ja zunächst mal noch keine negativen Aussagen über diese Person trifft. Meines Erachtens müsste man aber schon zu der Wertung kommen, dass ich auch keine Bilder von mir dulden muss, wenn daran kein gesteigertes öffentliches Interesse besteht. Also auch hier besteht meines Erachtens ein Löschanspruch.
Nun gilt, Sie haben es ja gesagt, dieses Urteil zunächst mal nur im Kontext mit Google und deren Suchmaschine. Wie sieht es denn aus bei Facebook, bei Instagram oder, machen wir es mal ganz schwierig, bei WhatsApp? Dort wird ja auch gesammelt, was das Zeug hält, was die Datenbanken hergeben. Kann ich mein Recht auf Vergessenwerden auch dort durchsetzen?
Naja, bei Facebook, Instagram und WhatsApp veröffentlichen wir die Informationen ja in der Regel erstmal selbst. Und dort unterzeichnen wir Datenschutzerklärungen, dort unterzeichnen wir allgemeine Geschäftsbedingungen der Plattform und geben den Plattformen damit schon die Möglichkeit, solche Informationen zu veröffentlichen. Allerdings kann man auch sagen, dass in dem Moment, wo ich selbst etwas über mich veröffentliche, ich auch das Recht habe, das wieder zurückzuziehen. Also diesen Löschanspruch habe ich in der Regel auch, sodass die Situation nicht ganz vergleichbar ist wie mit den Suchmaschinen. Aber zumindest kann ich mir merken, dass ich auch dort ein Recht habe, dass Informationen, die mir nicht passen, wieder rauskommen. Sofern ich dafür mein Einverständnis gegeben habe, kann ich das also widerrufen. Wenn andere über mich in den sozialen Plattformen berichten, muss immer wieder geschaut werden, ist das von der Meinungsfreiheit dieser Personen gedeckt und gehen vielleicht meine Persönlichkeitsrechte hier vor.
Was raten Sie denn uns, den Nutzern, die Inhalte, die Suchergebnisse aus dem Netz raushaben möchten? Dieses komplizierte juristische Verfahren ist doch für einen Laien, denke ich mal, kaum durchschaubar.
Na, ich habe großes Verständnis dafür, dass Menschen Inhalte aus dem Netz wieder gelöscht haben wollen. Ich erinnere mich noch gut an einen Fall eines 25-jährigen Webdesigners, den ich betreut habe. Dieser Webdesigner hat mir den Auftrag gegeben, einen Zeitungsbericht aus Google löschen zu lassen, der vor 15 Jahren verfasst worden ist. Und der Zeitungsbericht war eigentlich eher was Positives. In der Lokalzeitung aus dem Ort, aus dem der Junge kam, wurde berichtet, dass er als 10-Jähriger einen Vorlesewettbewerb gewonnen hat. Also eigentlich nichts Schlechtes, aber in dem Kontext stand auch, dass es ein Vorlesewettbewerb an einer Schule für lernbehinderte Kinder war. Naja, und er sagte mir jetzt, ich als Webdesigner 15 Jahre später, habe eine Ausbildung gemacht, habe eigentlich eine ganz gute Karriere hingelegt. Aber der erste Treffer bei Google ist, dass ich mal an einer Schule für lernbehinderte Kinder war. Und wir haben dann Google angeschrieben über das Formular und Google hat es auch eingesehen und gelöscht. Das heißt, so kompliziert ist das Vorgehen in der Praxis gar nicht. In Einzelfällen ist Google bockig, da muss man dann mit juristischer Hilfe ran. Manchmal klappt das aber auch von selbst.
HR Info Netzwelt.
Hier ist HR Info Netzwelt. Mein Thema heute: das schwierige Recht auf Vergessenwerden im Internet. Mit dem Medienrechtler Christian Solmecke aus Köln habe ich die kniffligen juristischen Fragen rund um das Recht auf Vergessenwerden besprochen. Dieses Recht existiert in dieser Form nur hier in Europa. Seine Gültigkeit erstreckt sich innerhalb der Grenzen der EU. Katharina Wilhelm aus unserem ARD-Studio in Los Angeles zeigt jetzt in ihrem Beitrag, wie problematisch die Lage in den USA ist. Dort, wo Google, Bing und die anderen großen IT-Datenstaubsauger ihren Sitz haben.
Dass Google in den USA das Urteil vom Bundesgerichtshof nicht weiter kommentierte, dürfte Kommentar genug sein. Der Richterspruch schlug keine hohen Wellen im Silicon Valley. Bei Google muss man sich zwar seit der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung mit Löschanträgen beschäftigen, aber dies grenzt eben nur die EU ein. Google hat erfolgreich vor Gericht klarmachen können, dass es keine globale Regelung dazu geben wird. Auch in den USA gibt es kein Gesetz, das das Recht auf die Löschung von Daten im Netz regelt. Was nicht bedeutet, dass es die US-Amerikaner nicht auch bewegt.
I'm Rachel, calling from Chicago. About 10 years ago, my husband was accused of a felony that he didn't commit.
Ich bin Rachel aus Chicago. Vor 10 Jahren wurde mein Mann fälschlicherweise für eine Straftat angeklagt, die er nie begangen hat. Er wurde freigesprochen. Und trotzdem gibt es noch immer viele Artikel in Zeitungen online, die ein falsches Bild wiedergeben. Wir haben versucht, sie löschen zu lassen, erfolglos. Wir haben nun Sorge, dass uns das viele Chancen, etwa bei der Jobsuche, verbaut.
Being available online might jeopardize or might already have jeopardized chances at employment and stuff like that.
Das erzählt Anruferin Rachel dem öffentlichen Radionetzwerk NPR. Fälle wie den von Rachel gibt es durchaus einige in den USA. Menschen, bei denen ein Polizeifoto noch jahrzehntelang im Netz zu finden ist, obwohl sie unschuldig sind. Oder Bilder in sozialen Netzwerken, die kompromittierend sind, sich aber nicht aus dem Langzeitgedächtnis Internet löschen lassen. In den USA beruft man sich nach wie vor stark auf den ersten Zusatzartikel der Verfassung, das Recht auf freie Meinungsäußerung. Doch es gibt Medienschaffende, die sich darüber Gedanken machen, wie etwa die Redakteure der Nachrichtenseite Cleveland.com. Dort hat man vor 2 Jahren angefangen, Artikel zu prüfen, wenn Menschen die Redaktion bitten, sie zu löschen, erklärt Redakteur Chris Quinn.
There was a case that started our conversation that really bothered me. It was a kid that when he was graduating from high school.
Ein Fall hat bei uns eine Diskussion ausgelöst. Es war ein Jugendlicher, der betrunken mit Freunden ein Militärdenkmal beschädigt hat. Er hat seine Strafe bekommen und nach 5 bis 6 Jahren, als er das College beendet hat, sucht er nach Arbeit. Doch der Fall ist das Erste, was man im Netz findet, wenn man ihn sucht. Ich habe mich nicht gut gefühlt. Warum behalten wir diese Geschichte bei, wenn sie heute keinen eigenen Wert mehr hat? Sie zerstört die Zukunft dieses Jugendlichen. Meine Frage an meine Kollegen war also, wie lange muss jemand für seine Fehler bezahlen.
Why do we keep this story up when there's almost no value to it today, when it is destroying this kid's future?
Die Lokalnachrichtenseite hat nun angefangen, Beschwerden über alte Artikel zu prüfen. 10 bis 15 Fälle könnten sie im Monat bearbeiten. Das bedeutet dann, dass Namen aus Artikeln rausredigiert oder Artikel komplett depubliziert werden. Aber es gäbe strenge Richtlinien dafür. Sexualverbrechen beispielsweise könnten nicht aus dem Archiv gelöscht werden, Betrugsfälle verjährten auch nicht, ebenso wenig Korruption.
It seems like people forget those mistakes.
Die Menschen scheinen das zu vergessen, aber wir sind als Journalisten die Wachhunde und wir denken, wer ein Verbrechen gegen das öffentliche Vertrauen begangen hat, dessen Geschichte muss öffentlich bleiben.
Geschichten, die mehr Schaden als Nutzen aus dem Netz zu entfernen, das ist in den USA bisher Sache der Unternehmen. Es gibt kein Gesetz, das Plattformen oder Zeitungen in die Pflicht nimmt. Das Urteil der EU gegenüber Google wird mit Interesse verfolgt, sagt Emma Lanzo vom Free Expression Project des Zentrums für Demokratie und Technologie in Washington, dem Radiosender NPR. In Europa drehe sich vieles um Google, da die meisten Beschwerden an die Suchmaschine gingen. Doch das sei nicht unproblematisch, findet sie.
They decide in about 45% of those cases.
In 45% der Fälle haben sie in den ersten Jahren entschieden, die Infos herunterzunehmen. Dabei ist nicht ganz transparent, wie sie vorgehen. Sie dokumentieren das in einem eigenen Report, aber aus Datenschutzgründen können sie dort nicht alle Infos teilen. Das Problem, das sie in den USA sieht, das Recht auf freie Meinungsäußerung umfasse beides. Das Recht, Informationen herauszugeben und online stehen zu lassen. Gleichzeitig sei auch das Weglassen von bestimmten Informationen eine Art der freien Meinungsäußerung. Sie macht dabei auch einen großen Unterschied zwischen Suchmaschinen wie Google und den sozialen Medien.
A social media company has a lot of freedom in deciding what policies it has and how it enforces.
Social Media Unternehmen haben eine große Freiheit, welche Regeln sie aufstellen und wie sie mit ihnen umgehen. Und das ist eine Frage, die man sich stellen sollte. Wen fragen wir hier, welche Entscheidungen zu fällen? Wenn Suchmaschinen gezwungen werden, nach vorgefertigten Standards Informationen aus der Öffentlichkeit zu löschen, dann bereitet uns das Sorgen. Wenn aber ein Unternehmen, mit dem du eine direkte Geschäftsbeziehung hast, dem du deine Daten gegeben hast, dir nicht erlaubt, beispielsweise deinen Nutzernamen zu ändern, dann muss man sich fragen, wie viel Kontrolle diese Unternehmen über deine Informationen haben sollten. Ein Beispiel dafür seien Menschen, die sich einer Geschlechtsangleichung unterziehen und die Probleme hätten, beispielsweise auf Facebook ihr Geschlecht zu ändern oder alte Fotos, auf denen sie eine andere Identität haben, aus dem Netz zu löschen. Die Diskussionen in den USA verraten, die Thematik bewegt die Menschen, es braucht Lösungen.
HR Info Netzwelt, heute zum Thema das schwierige Recht auf Vergessenwerden im Netz. Katharina Wilhelm aus dem ARD-Studio in Los Angeles hat aufgezeigt, dass in den USA praktisch keine gesetzliche Regelung existiert, die das Recht auf Vergessenwerden im Netz garantiert. Jetzt will ich mit Jürgen Kuri, er ist IT-Redakteur bei heise.de, die technischen Details beleuchten. Herr Kuri, wie durchforsten Suchmaschinen wie Google das Netz? Wie funktioniert das überhaupt aus technischer Sicht?
Also eigentlich ganz einfach. Google hat natürlich diverse Rechenzentren laufen, auf denen die Server laufen, tausende Server teilweise pro Rechenzentrum, auf denen dann tatsächlich die eigentliche Suchmaschine läuft und die schickt in unregelmäßigen Abständen Softwareagenten los. Das sind im Prinzip nichts anderes als kleine Programme, Crawler genannt. Die suchen im Prinzip die Webseiten ab, was ist auf einer Webseite drauf, wer ist der Besitzer, was ist davon zu sehen und in welcher Kategorie ist die einzuordnen und trägt die dann im Prinzip bei Google in eine Datenbank ein, solange der Webseitenbetreiber das nicht ausschließt. Man kann das über entsprechende Tools bzw. Dateien auf den Webservern ausschließen, dass Google seinen eigenen Server in die Datenbank aufnimmt. Aber grundsätzlich nehmen die Crawler alles, was ihnen in die Fänge kommt, in die Datenbank auf.
Weiß man denn, wie Google die Ergebnisse einer Suche gewichtet oder ist das ja deren Geschäftsgeheimnis?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist ein Geschäftsgeheimnis. Also man kriegt es immer wieder so ein bisschen mit, wenn Google ein Update an ihrem Algorithmus macht von der Suchmaschine, wenn sich dann Veränderungen ergeben, wenn plötzlich Webseiten nicht mehr so viel Traffic haben, nicht mehr so viele Besucher anziehen, nicht mehr so weit oben in der Suchmaschine auftauchen, dann kann man so ein bisschen Rückschlüsse ziehen, was sie da jetzt gemacht haben, ob da zum Beispiel bestimmte Inhalte runtergewertet wurden, ob zum Beispiel User-Generated Content aufgewertet wurde oder ähnliches. Diese Rückschlüsse sind aber relativ dürftig. Was da wirklich an Algorithmen läuft im Hintergrund, das ist tatsächlich ein Geschäftsgeheimnis. Google, nicht nur Google, auch andere Suchmaschinenbetreiber weigern sich standhaft, diese Algorithmen offenzulegen, obwohl es gerade aus der Politik immer wieder Forderungen gibt oder so, dass man tatsächlich mal transparent macht, wie solche Suchergebnisse zustande kommen, weil es natürlich unter Umständen auch Hinweise darauf gibt, ob da bestimmte Marktmacht missbraucht wird, wenn die Suchergebnisse entsprechend gewichtet werden. Das kann man natürlich nur nachprüfen, wenn man weiß, wie die Suchergebnisse tatsächlich zustande kommen.
Der Vorwurf der Manipulation, der steht ja schon lange im Raum. Sie haben vorhin die Server erwähnt und die Crawler, die da im Netz unterwegs sind. Tausende von Server steuern diese Crawler. Wie, wo und vor allem, wie lange speichert denn Google diese Ergebnisse seiner Websuche? Unterliegt das auch einem Algorithmus?
Ja, das wird auch im Prinzip algorithmisch gesteuert. Der Crawler, dieser Softwareagent, kommt auch nicht bei jedem Webserver gleich oft vorbei. Sehr große Server, sehr viel besuchte Webserver, die werden teilweise sogar mehrmals am Tag untersucht, ob sich irgendwelche Änderungen ergeben haben, ob neue Artikel zum Beispiel dazugekommen sind oder ähnliches. Kleine Server werden vielleicht nur einmal in Woche, einmal im Monat oder sogar nur alle paar Jahre mal tatsächlich besucht, ob da tatsächlich irgendwas ist, was man neu in die Datenbank aufnehmen muss und entsprechend in den Suchergebnissen reflektieren. Das unterscheidet sich sehr stark danach, wie Google einschätzt, wann welcher Server untersucht werden muss und wie lange dann die entsprechenden Ergebnisse auch gültig sind.
Ich habe es ja anfangs der Sendung schon mal gesagt, das Web vergisst nichts. Was da mal gelandet ist, das bleibt da auch, das ist eine Binse. Habe ich damit recht oder gibt es tatsächlich die Chance, die technische Möglichkeit, mal jenseits von Verlinkung auch Inhalte komplett aus dem Netz rauszuwerfen, zu tilgen?
Theoretisch ja, praktisch eher nicht. Also theoretisch ja, natürlich. Ich kann, wenn es nicht nur darum geht, einen bestimmten Artikel zum Beispiel aus der Suchmaschine rauszunehmen, dann geht es nur darum, diesen Eintrag in der Datenbank zu löschen. Ich kann natürlich auch den Artikel selbst komplett löschen. Und dann ist er erstmal an der Stelle, wo er ursprünglich veröffentlicht wurde, weg. Dann finden natürlich auch Server, die nur den Link aufheben und unter Umständen wieder zur Verfügung stellen, finden dann auch nichts mehr. Es gibt natürlich aber auch Systeme bzw. Dienstleistungen, die eben nicht nur den Link als Archiv speichern, sondern auch den gesamten Artikel. Und da muss man dann im Prinzip die immer einzeln absuchen. Man muss dann irgendwie unter Umständen auch Leute, die den privat irgendwo gespeichert haben und dann wieder auf ihren Webservern zur Verfügung stellen, suchen. Und das ist fast unmöglich, den überall zu finden. Also wenn es nur um ein privates Bild von mir geht, dann finde ich das vielleicht noch überall, wo er auftaucht, weil es vielleicht nur dreimal irgendwo verteilt wurde. Wenn es um Artikel von größerem Interesse geht, dann werden die immer irgendwo noch zu finden sein. Und es ist sehr schwierig, die komplett aus dem Netz zu nehmen, selbst wenn man rechtlich das Recht dafür hätte.
Es gibt ja Maschinen wie Wayback, die wirklich auch uralte Kamellen aus dem Netz ausgraben. Wer betreibt denn solche Maschinen und aus welchem Grund?
Alte Wayback-Maschinen und so, das ist im Prinzip entstanden aus dem Interesse daraus, dass man nachvollziehen kann, wie hat sich das Internet eigentlich entwickelt. Das ist zum Beispiel, wenn ich unsere eigene Seite nehme oder so, da mal nachzugucken, wie haben wir eigentlich vor 10 Jahren ausgesehen oder vor 20 Jahren. Da stehen einem manchmal die Haare zu Berge, wie man selbst früher Webdesign betrieben hat. Das ist mal ganz interessant, das ist unter Umständen historisch auch von Interesse. Man muss ja überlegen, dass auch unter Umständen ein Interesse bei Historikern besteht, wie sich das Internet entwickelt hat und wie sich einzelne Seiten entwickelt haben. Das ist ein Interesse von Wissenschaftlern, das ist ein Interesse teilweise auch nur von Freaks, die meinen oder so, das ist eine ganz lustige Geschichte. Und es ist natürlich auch teilweise öffentliches Interesse. Es ist ja zum Beispiel so, dass man als Publikationsorgan verpflichtet ist, auch seine digitalen Veröffentlichungen an die Deutsche Bibliothek zu schicken, damit die ein Archiv tatsächlich von dem aufbauen können, was in Deutschland an digitalen Veröffentlichungen tatsächlich passiert ist. Und das ist natürlich ein historisches Interesse, das ist ein wissenschaftliches Interesse, aber das ist auch für Privatleute manchmal ganz interessant, wie sich sowas entwickelt hat.
In der Tat. Würden Sie denn meiner These zustimmen, die da lautet, wenn man was zu verbergen hat, wenn man Geheimnisse hat, jeder von uns hat Geheimnisse, aus welchen Gründen auch immer, ist auch was Positives, dann sollte man das Netz mit diesen Geheimnissen am besten meiden?
Ja, auf jeden Fall. Es ist so, teilweise ist es ja schwierig tatsächlich zu beurteilen, wann man was veröffentlicht und was nicht, welche Daten man hinterlässt und welche Informationen man über sich preisgibt, weil man teilweise nicht mehr weiß oder so, wie welche Daten, wie welche Spuren miteinander verknüpft werden können. Aber wenn ich einen Text schreibe, den ich nicht will, dass den jemand liest, dann sollte man ihn nicht im Internet veröffentlichen. Es wird immer irgendjemand mitkriegen und es wird immer irgendwo die Möglichkeit geben, ihn unter Umständen wieder aufzurufen.
Abschließend noch die Frage, gilt denn das auch für Smartphone-Anwendungen, für Apps wie WhatsApp zum Beispiel?
Das gilt da grundsätzlich auch, weil die natürlich auch mit Servern im Netz arbeiten. Die sind aber nur teilweise tatsächlich so im öffentlichen Netz, dass die auch abgegriffen werden können, beziehungsweise dann in so Tools wie Wayback-Maschine landen. Da ist es teilweise noch ein bisschen anders, aber grundsätzlich gilt das natürlich für Smartphones und Apps auch. Smartphones sind heutzutage ständig online und verschaffen einem ständigen Internetzugang. Da sollte man im Prinzip dieselben Regeln benutzen, wie wenn man am Rechner im Netz ist.
Jürgen Kuri von heise.de. Mit ihm habe ich unter anderem besprochen, wie Google, Bing und andere Maschinen das Netz durchforsten, indizieren und irgendwie alles speichern, was sie in die digitalen Finger bekommen. In HR Info Netzwelt kümmere ich mich heute um das schwierige Recht auf Vergessenwerden im Netz. Denn der Bundesgerichtshof hat in dieser Woche entschieden, dass von Fall zu Fall abgeweckt werden muss, ob Einträge aus Suchmaschinen gelöscht werden müssen oder eben nicht. Ich spreche jetzt mit Markus Becketal. Er ist netzpolitischer Aktivist und Journalist aus Berlin und Chefredakteur von netzpolitik.org. Herr Becketal, in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Wahrnehmung wird gerne mal das Verlinken auf Inhalte und der Inhalt selbst durcheinander bzw. in einen Topf geschmissen. Entfernen von Links heißt ja nicht, die Inhalte fliegen aus dem Netz. Warum ist das so?
Für viele Menschen dienen Suchmaschinen als der erste Einstieg in eine Informationssuche. Das heißt, wir haben ein klein wenig die Herausforderung, dass die Inhalte, die auf der ersten Seite von zum Beispiel marktdominanten Plattformen wie Google angezeigt werden, sehr häufig auch gefunden werden. Und das ist neu. Stellen Sie sich mal vor, 1968 hätte schon so eine Funktion gegeben und all die auf den Straßen bei Demonstrationen schreienden Studenten mit ihren Ho Chi Minh-Sprüchen wären auffindbar gewesen für alle Ewigkeit. Sehr viele Politiker und spätere Manager hätten ihre späteren Karrieren gar nicht starten können, weil sie immer auf diesen einen Moment quasi in einer Suchmaschine festgenagelt hätten werden können. Das ist die große Herausforderung beim sogenannten Recht auf Vergessen. Das bedeutet aber nicht, dass die Inhalte aus dem Netz gelöscht werden, sondern ein erster Einstieg über eine Suchanfrage führt dazu, dass Inhalte möglicherweise nicht angezeigt werden. Aber wenn man die Originalquelle, zum Beispiel ein Archiv oder eine Nachrichtenseite aufsucht, dann kann man diese Inhalte finden. Das Recht auf Vergessen behandelt also sozusagen Suchmaschinen als Intermediäre, das ist der Fachbegriff, die wiederum aus all den offen verfügbaren Quellen im Netz eine Vorauswahl treffen und die Sicht der Welt aus Sicht von Google den Nutzenden mitteilen.
Schauen wir mal ein bisschen tiefer in dieses Recht auf Vergessenwerden, Herr Becketal. Viele NGOs, aber auch Pressefreiheitsorganisationen bemängeln an dieser Regelung zum Vergessenwerden, dass diese globale Entfernung von Links zum Beispiel autoritären Regimen die Möglichkeit eröffnet, missliebige Presseberichte aus dem Netz zu schmeißen. Warum ist das so?
In der Debatte rund um das Recht auf Vergessen gibt es immer wieder Bedürfnisse, auch Wünsche, dass das Ganze global sofort passieren sollte. Das kann man im Einzelfall natürlich auch immer so sehen. Allerdings führt das natürlich auch zu einigen Herausforderungen. Stellen wir mal vor, Präsident Erdogan würde in der Türkei jetzt mit einem Recht auf Vergessen gegen Google oder auf Google gegen all seine Kritikerinnen vorgehen und würde mit einem türkischen Urteil Google verpflichten können, weltweit alle Kritik an seiner Person, an seinem Amtsausübung rauslöschen zu können. Wir hätten das perfekte Zensurinstrument für alle repressiven Staaten gefunden. Das ist natürlich eine Herausforderung, wie man damit umgehen kann. Suchmaschinen tendieren dazu, dann gerne in der jeweiligen Landessprache oder in der jeweiligen, in dem jeweiligen IP-Adressraum eines Staates den Zugang zu sperren, um zu verhindern, dass so etwas global gesperrt werden muss.
Sascha Lobo schrieb ja vor 6 Jahren, als das EU-Gesetz zum Recht auf Vergessenwerden Gültigkeit erlangte, in seiner Spiegelkolumne: Suchergebnisse sind per Definition manipuliert. Es gibt keinen natürlichen Zustand, denn Google lässt zum Beispiel Suchergebnisse bei mutmaßlichen Urheberrechtsverletzungen schon lange aus dem Netz verschwinden. Nicht nur für US-Bürgerinnen und Bürger, sondern für die ganze Welt. Wie sehr kann man also Suchergebnissen bei Google oder Bing oder anderen Maschinen überhaupt noch vertrauen?
Ja, eines der großen ungeklärten Fragen ist, wie funktionieren eigentlich die Suchmaschinen? Welche Inhalte werden dort dargestellt? Und warum werden welche Inhalte in welcher Reihenfolge dargestellt? Die Unternehmen wollen darin natürlich keinen Einblick geben. Sie argumentieren mit dem Recht ihre Geheim- oder ihre Geschäftspraktiken vor Wettbewerbern zu schützen. Und es gibt natürlich auch nachvollziehbare Gründe, warum das so ist. Sagen wir mal, gäbe es die Formel offen, wie der Google-Suchrank genau funktioniert, dann würden doch sämtliche Spammer oder sogenannte Suchmaschinenoptimierer gegenseitig oder miteinander konkurrieren, wer dieses Rezept am besten anwendet. Das versuchen sie jetzt auch schon, aber mit einem sehr intransparenten Rezept. Das Problem ist, dass das aber aus demokratietheoretischer Sicht vollkommen zu kritisieren ist, diese Geheimniskrämerei. Und wir haben leider als Gesellschaft, als Gesellschaften zu lange gewartet, Regulierungsbehörden aufzubauen, die sozusagen Einblicke bekommen können, kontrollieren können, welche Ergebnisse warum von marktdominanten Suchmaschinen angezeigt werden, weil mit ihren Technologien kontrollieren Unternehmen wie Google die Art und Weise, wie wir als Nutzende die Welt sehen, indem sie intransparent im Hintergrund ja die Suchergebnisse ranken und bestimmte Informationen nach oben spülen, die dann halt viel häufiger geklickt werden als die Informationen, die auf Seite 23 einer Suchanfrage stehen.
Vielen Dank an Markus Becketal von netzpolitik.org. HR Info Netzwelt heute zum Thema das schwierige Recht auf Vergessenwerden im Netz. Dass von Fall zu Fall entschieden werden muss, ob Links aus Suchmaschinen gelöscht werden müssen, hat in dieser Woche der Bundesgerichtshof entschieden. Das gilt aber nur innerhalb der Europäischen Union. Außerhalb interessiert dieses Recht auf Vergessenwerden weder Google noch andere Suchmaschinenbetreiber. Das haben wir heute gelernt und wir haben auch erfahren, dass mit einem gelöschten Link noch lange nichts gewonnen ist, denn die Inhalte bleiben ja im Netz. Warum sollte sich jeder wieder und wieder und jeden Tag fragen, was man von sich preisgibt im Netz? Denn dieses Netz vergisst nichts. Und es wird auch deutlich, dass das Recht auf Vergessenwerden bisweilen der Presse- und Meinungsfreiheit im Weg stehen kann. Darum ist dieses Recht ein so schwieriges Recht. HR Info Netzwelt, überall da, wo es Podcasts im Netz gibt und zum Runterladen unter hrinforadio.de. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.